Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Über den idealen Wohnraum wird seit der Corona-Pandemie mehr denn je gesprochen. Man ist ja jetzt sehr viel zu Hause. Man stellt Defizite fest, die einem lange gar nicht aufgefallen sind. Man spürt seine Bedürfnisse wieder klarer, zum Beispiel nach Licht, nach Luft und Raum. Was bei Kellerwohnungen nun gerade nicht gegeben ist. In Großstädten wie London werden trotzdem die Basements von Häusern teilweise mehrere Geschosse tief ausgebaut, teilweise höchst luxuriös. Und auch in Spanien boomt das Umwandeln von Kellern in Wohnungen. Julia Macher hat für uns dort recherchiert. Hat sich das in Corona-Zeiten denn bewährt, das Wohnen in Kellern?
Naja, bewährt ist ein schwieriges Wort. Also diese Wohnungen werden in Spanien vor allem als Ferienapartments oder als zeitweilige Wohnungen genutzt. Deswegen konnte man den Corona-Check da nicht so machen. Aber es gibt ein paar Projekte, die in Fachkreisen auf Beachtung gestoßen sind vor der Krise. Zum Beispiel das Apartment Thibault im Fischerviertel La Barceloneta. Da verbirgt sich in einem ganz schmalen Haus im Souterrain so ein beeindruckend theatraler Raum. In der Mitte steht eine Sandsteinsäule und um die herum gruppieren sich die einzelnen Räume und das Ganze ist weiß, wirkt sehr licht und großzügig und eben überhaupt nicht nach Keller, zumindest auf den Fotos. Denn angucken konnte ich mir dieses Keller-Apartment nicht, der Mieter war nicht da, aber ich habe wenigstens den Architekten Raúl Sánchez besucht.
Die Kundin hat mich angerufen, ohne mich zu kennen, und dann saß ich in diesem engen Kellerraum. Es war wahnsinnig feucht, dunkel und überall war Schimmel. Sie hat mich gefragt, was ich damit machen kann. Ich bin ein Optimist und habe gleich die Chancen dieses Raums gesehen. Da standen wunderschöne hexagonale Säulen, vermutlich geklaut aus einem anderen Stadtpalast. Der Raum hatte ein tolles Gewölbe. Sie war überrascht von meinem Optimismus. Zwei andere Architekten waren bereits abgehauen und hat mir freie Hand gegeben.
Raúl Sánchez hat mir dann Fotos vom Baubeginn gezeigt und das sah am Anfang wirklich aus wie eben dieses sprichwörtliche Loch. Umso beeindruckender fand ich dann das Endergebnis. Der Kniff, den der Architekt angewandt hat, ist eigentlich recht simpel. Um den Raum größer wirken zu lassen, hat er die Wände nicht bis ganz hoch zur Decke gezogen, sondern immer nur bis zum Kapitell der Säule. Also das Gewölbe des Raums steht frei. Man hat nicht nur den jeweiligen Raum im Blick, sondern immer auch das große Ganze. Das ist ein Trick, den sich Sánchez übrigens von David Lynch abgeguckt hat.
Um das Projekt zu erklären, zeige ich gern Bilder aus Twin Peaks. Da gibt es diesen Raum mit den roten Vorhängen, hinter denen Menschen auftauchen, sich neue Perspektiven ergeben. Das habe ich versucht zu übertragen, indem ich die Wände nicht bis zur Decke, sondern immer nur bis zu den Kapitellen der Säulen hochgezogen habe. Man ahnt, was dahinter ist, wird aber immer wieder überrascht.
Okay, Julia, das kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass dadurch dieser Deckenraum so optisch erweitert wird. Was hast du denn noch für Kellerwohnungen gesehen?
Was bei diesen Kellerwohnungen ähnlich war, ist, dass man versucht hat, ja so eine eigene Welt jeweils zu schaffen und sich immer dabei auf ein bestimmtes Element konzentriert hat, was dann herausgestellt wurde. Manchmal war es so ein besonderes Oberlicht, manchmal ein toller Treppenabgang oder wie bei einem Projekt des Madrider Studios Minimo, so ein riesiger silbern glänzender Metallschrank. Das war in einem Projekt, wo im Barrio Salamanca, also einem der teuersten Viertel in der Hauptstadt, aus zwei kleinen Kellerräumen Mietwohnungen gemacht wurden. Und diese Räume werden jeweils nur von diesem silbernen Kasten unterteilt. Und dieser Kasten sorgt für den notwendigen Pfiff, sagt Alberto Rubial, einer der Gründer des Studios.
¿Qué hacemos con este sitio tan oscuro?
Wir wollten in diesen dunklen Raum irgendetwas Tolles hereinbringen. Etwas, was Licht und Wärme schafft. Etwas, was das Wohnen in dieser Mietwohnung angenehm macht. Als Referenz für eine tolle Höhle fiel uns dann Batman ein, die Bat Cave. Deshalb haben wir diesen silbernen Kasten hereingestellt. Das ist wie so ein fremdes Hightech-Instrument, das den Raum verwandelt. Wenn man irgendwo die Beleuchtung anknipst, reflektiert das Material das und die Wohnung erscheint in einem anderen Licht.
Aha, also auch da eine Inspiration durch den Film. Der Keller gilt ja so als Rückzugsort, vor allem der Männerrückzug eben, weil es an Licht fehlt, auch häufig an Blickbezügen. Man kann sich inzwischen da auch mit Technik helfen, also zum Beispiel solche Pseudo-Fenster, auf denen der natürliche Sonnenverlauf dann simuliert wird. Julia, ist sowas für Architekten überhaupt interessant?
Also ein Architekt mit Berufsethos hat Sanchez gesagt, würde sowas grundsätzlich nicht machen. Das sei ähnlich geschmacklos wie diese künstlichen Kaminfeuer, die manche auf ihren Fernsehern lodern lassen, haben mir die beiden von Minimo gesagt.
Ja, da hat er recht. Haben die beiden denn noch andere Filme als Referenzen genannt?
Nee, haben sie nicht. Aber ich musste noch an einen anderen Film denken beim Besichtigen dieser Kellerwohnung. Ich gebe dir mal einen kleinen akustischen Tipp, vielleicht weißt du ja, welchen ich meine.
Ja, ich verstehe es nicht, was Sie sagen, aber ich wette, das ist ein Ausschnitt aus Parasites, dem koreanischen Oscar-Gewinner. Da ging es ja auch um einen sensationellen Keller, oder? Eigentlich sogar zwei, ne?
Genau, eigentlich zwei. Und dieser Ausschnitt, der ist aus der Szene, in der die Protagonisten in ihrer eigenen, niedrigen, mit allem möglichen Kram vollgestopften Kellerwohnung nach dem Handysignal suchen. Und als dann draußen die Kammerjäger kommen und die Straße desinfizieren, wabern die Gase durch die Fensterschlitze. In dieser Wohnung gibt es dann auch zum Schluss den Starkregen, der das Klo überlaufen lässt und wer sprichwörtlich allen Unrat ausspucken lässt. Das sind Bilder, die man nicht so schnell vergisst. Und solche Wohnungen sind ja auch keine Fiktion, sondern Realität in Seoul, einer der teuersten Städte der Welt. Rund 25 Millionen Menschen, die Hälfte aller Südkoreaner, leben im Großraum der Hauptstadt. Die Metropole hat eine riesige Anziehungskraft für alle, die sich ja irgendwie buchstäblich nach oben kämpfen wollen.
Und da ist die Kellerwohnung natürlich auch Chiffre für sozialen Aufstieg und Armut. Also das trifft auf deine Beispiele jetzt nicht so zu. Die sind ja eher hochpreisig, aber der Nimbus der Kellerwohnung, der ist der gleiche, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, dieses Symbolhafte ist auch, warum dann ja so viele Kinoassoziationen wach werden und vielleicht die Architekten auch mit diesen Assoziationen arbeiten. Und die haben natürlich auch einen sozialen Hintergrund. Also in den großbürgerlichen Vierteln in Madrid, da war es so, dass die Herrschaften im ersten, zweiten Stock eben nach vorne raus der Straße lebten und die Arbeiter, das Dienstpersonal, die hat man dann in die Kleinwohnungen im Erdgeschoss hinter der Türe gesteckt oder eben in den Keller Richtung Licht oder Innenhof, wenn überhaupt. Weil diese Räume ja kaum belüftet werden können und auch kein Tageslicht haben, dürfen sie eigentlich heute gar nicht mehr als Wohnraum genutzt werden. Aber manche haben eben noch eine Lizenz aus früheren Zeiten und die haben wegen der Lage in den jeweiligen Vierteln in den letzten Jahren eben extrem an Marktwert gewonnen.
Spanien hat ja gerade Corona-bedingt einen der härtesten Lockdowns hinter sich. 7 Wochen lang durftet ihr ja quasi nur zum Einkaufen oder wegen eines Arztbesuchs nach draußen. Was glaubst du, wie hält man das in einer Kellerwohnung aus?
Ich glaube, man hält es tatsächlich sehr schlecht aus. Also während des Lockdowns haben wirklich Zehntausende unter ja, miserablen Bedingungen gelebt. NGOs wie Caritas haben wiederholt während der Zeit auf das Problem der Infraviviendas aufmerksam gemacht, also Elendswohnungen, in denen nicht nur das Tagelicht fehlt, sondern teils auch die Strom- und Wasserversorgung nicht richtig funktionieren. Das ist nichts Neues in Spanien, aber die Corona-Krise hat das Problem ja zumindest auf die Tagesordnung gebracht. Es gibt eine verwandte Problematik in Barcelona, werden zum Beispiel seit Jahren leerstehende Ladenlokale in Wohnungen umfunktioniert. Das ist da nicht nur wegen der fehlenden Wohnqualität ein Problem, sondern auch, weil es eben Ausdruck des Ladensterbens ist, weil die Straßenzüge in den Innenstädten verweisen. Sandra Bestraten von der Architektenkammer Barcelona will gemeinsam mit der Stadtverwaltung, inspiriert durch die Corona-Krise, Konzepte ausarbeiten, wie solche Ladenlokale künftig gemischt genutzt werden können als Räume, in denen man wohnen und arbeiten kann.
Das ist eigentlich ein Wohnkonzept aus dem Mittelalter, wo der Handwerker in seiner Werkstatt lebte. Wenn dabei die Wohnstandards eingehalten werden, könnte das tatsächlich eine Möglichkeit sein, diese Mischkultur aus Geschäften und Wohnungen zu erhalten.
Ja, das ist ja ein Konzept, was man gelegentlich auch noch in südländischen Regionen sieht. Julia, könntest du dir das vorstellen für dich?
Also gegen Arbeiten zu Hause habe ich überhaupt nichts, mache ich seit Jahren sehr gerne. Aber ich habe ein paar Monate mal im Raval gelebt in Barcelona, auch in so einem Ladenlokal, einem sehr schick renovierten, und wusste aber in der ersten Nacht, dass das eine Fehlentscheidung war. Nämlich genau in dem Moment, als draußen der Wagen der Straßenreinigung vorbeifuhr und dann so ein Schwall Wasser durch die Türritze in die Wohnung geflossen ist. Vor allem hat mir aber in dieser Wohnung das Licht gefehlt. Und ich war wirklich während der letzten Wochen und Monate, vor allem während der Ausgangssperre, um nichts so froh eigentlich wie um unseren Balkon mit Blick auf die Straße.
Julia Macher über den Keller, von Hochglanz bis einfach. Dankeschön.